Wenn wir nur treu auf seinen Wegen gehen, aber Sie wissen, dass die Wege, die Gott führt, manchmal auch schwere Wege sind. Wir lesen aus 1. Mose 22. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, es war eine Prüfung. Und das ist in unserem Leben oft so, dass Gott uns prüft, ob wir wirklich in seinem Dienst stehen oder im eigenen Dienst. Und Gott sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und Gott sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Jetzt gibt es nochmal einen Stichensatz. Und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtelte seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und Isaak sprach, sieh, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und sie gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz, und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Der Engel sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seine Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Daher man noch heute sagt auf dem Berg, da der Herr sieht. Herr, öffne uns die Augen, dass auch wir sehen und verstehen. Amen. Das passiert Bibellesern häufig, dass sie plötzlich den Kopf schütteln und sagen, das kann doch nicht wahr sein. Das geht gegen den Strich meines Denkens. Ist das der Gott der Liebe? Wenn Ihnen das passiert beim Bibellesen, müssen Sie wissen, dass Sie dann ganz, ganz wichtig dabei bleiben und verstehen, dass Gottes Gedanken ganz anders sind als unsere Gedanken. Wehe, wenn wir aus der Bibel was rausreißen, wenn wir drüber weggehen. Das größte Zentrum der Bibel, das nennt Paulus eine Torheit. Blödsinn! Der Tod seines Sohnes, das Kreuz, den Weisen dieser Welt eine Torheit, ein Unsinn, uns aber eine Gotteskraft. Bleiben Sie dran, bis Sie die Gedanken Gottes verstehen. Vor Jahren, als wir mit einer Reisegruppe in Israel waren, da begegneten wir einem einflussreichen jüdischen Geschäftsmann, der Christ war. Und er hat allen Teilnehmern unserer Reise eine Schrift geschenkt, die von einem Jesusgläubig gewordenen Rabbinersohn geschrieben war, Jesus und die Schrift. Und da steht drin, das ganze Alte Testament weist auf Jesus. Und du kannst das Alte Testament nur verstehen, wenn du überall die Spuren von Jesus suchst. Es war der große Augustin, der gesagt hat, lies die Bücher des Alten Testaments, ohne dass du Christus darin findest, kannst du etwas Geschmackloseres und Faderes haben. Lies dort Christus und erkenne ihn und schaue ihn und du wirst erkennen, wie er dich beschenkt. Ja, so sehr, dass du trunken davon wirst, Augustin. Und darum ist so wichtig, in diese Geschichte vom Ende her zu lesen, von dem, was wir wissen. Das ist eine Geschichte, die darauf hinweist. Nein, wir müssen das Opfer nicht mehr bringen, kein Mensch auf dieser Welt. Aber Gott hat seinen Sohn in diese Tiefen gestürzt. Und er ist für uns diesen schrecklichen Weg gegangen. Man kann es kaum lesen. 3 Tage lang läuft der Vater mit dem Sohn. Ist möglich, so geht dieser Kelch von mir vorüber. Und der Sohn sagt, mein Vater, sticht ins Herz. Bis zum Berg Moria. Nach diesen Geschichten, so fängt es an, hat Gott diesen Abraham noch nicht genug geprobt? Nein, das sind keine Tests, wie man ein Auto über die Teststrecken jagt, sondern sie wissen, dass das ganze Leben, auch ihr Leben, voll ist von schweren Anfechtungen und Prüfungen, wo die Mächte der Dunkelheit und der Finsternis wüten, die schweren Krankheitsnöte, die Enttäuschungen, die bösen Worte von Menschen, Verleumdungen. Gestern hat mir ein Ingenieur noch mal erzählt, wenn man davon spricht, wie kleine Kinder einander quälen können. Wissen Sie das? Im Kindergarten. Und er hat mir erzählt, wie sie ihm einen Spitznamen gegeben haben. Er sagt, das hat Jahre gebraucht, bis ich drüber wegkam. All die Leiden dieser Welt, die wir durchleiden, aber Gott führt seine Leute hindurch. Das ist so wichtig. Und dass in unserem Glauben, in dieser Liebe zu unserem himmlischen Vater, wir das alles überwinden können, weit wegstecken können. Abraham stellt sich Gott zur Verfügung. Er will von ihm geführt sein. Es gibt so ein schönes Psalmwort, alle meine Quellen sind in dir. Der Trost in dieser Welt kann nur vom lebendigen Gott selber kommen. Und über diese Geschichte leuchtet das Dunkel des Karfreitags und die herrliche Morgensonne des Ostermorgens, der Auferstehung von Jesus. Es geht um die Frage, die große Gabe dieses geschenkten Isaaks, der Sohn der Verheißung, hat er so lange gewartet, bis ins hohe Alter, wo es ja gar nicht mehr möglich war, dass er einen Sohn bekommen konnte und die Sarah. Und dann schenkt Gott ihm diesen Sohn und selbst das muss noch einmal durch diese Prüfung durch. Ist das nicht furchtbar? Mein erster Punkt, Gott kann und darf fordern. Gott kann und darf. Es gibt ja diesen Spruch, wie kann Gott das zulassen? Er kann alles. Er kann über mein Leben verfügen. Wir haben ein ganz dummes, falsches, selbst ausgedachtes Bild von Gott, der ewige Gott, der die Enden der Welt geschaffen hat, ein Anrecht auf uns. Er darf uns auch alles aus der Hand nehmen. Wir stellen uns das so oft so primitiv vor, was wir Gott bringen. Er sagt, was er von uns will. Er will Nachfolge. Und dass wir in seine Fußstapfen treten. Und wie Jesus als Mensch geboren durch diese Welt ging, wie war selbst die Versuchung bei Petrus groß: Herr, das widerfahre dir nur nicht. Und Jesus fährt ihn hart an: Das ist menschlich und nicht göttlich. Du musst gucken, was göttlich ist in deinem Leben. Du musst ein Ja dazu finden, was der Herr will, zulässt. Wie hat Jesus gerungen in Gethsemane? Vater, wenn es möglich ist, so geht dieser Kelch an mir vorüber. Ja, Sie kennen als glaubende Christen diese Stunden des Ringens mit Gott. Und dann, aber dein Wille geschehe. Das ist das Wichtigste. Und das, was Gott von diesem Abraham verlangt, ist unbegreiflich, völlig unbegreiflich. Und Sie müssen wissen, dass das das Besondere am Abraham war, sein Glaube. Was ist denn Glauben? Dieses ganz fest in Gott verankert sein. Stell mein Leben ihm zur Verfügung. Er macht's, wie ihm's gefällt. Und das Wissen, es wird gut werden. Es wird gut werden. Nicht, wie wir Menschen meinen. Und Abraham quälte sich nicht lange mit Zweifeln und er grübelte auch nicht. Ihr Verstand ist in diesen Stunden das größte Hindernis, weil wir Menschenmeinungen haben, mit denen wir grübeln. Und auch in der Warum-Frage immer. Warum? Lesen Sie einfach in der Bibel. Und lernen Sie, Gottes Gedanken sind viel höher als unsere Gedanken. Die Spannung ist unerträglich, wenn man diese Geschichte liest. Merken Sie erst, wenn Sie das Kindern erzählen, sie halten das kaum durch. Sie müssen vom Ende her diese Geschichte lesen. Wie Gott dem Abraham dazwischen fährt und sagt: Leg deine Hand nicht in das Kind, nein, nein, nein. Merke, dass du gottesfürchtig bist. Sag's noch einmal, nicht, dass Sie meinen, Gott sei ein Frivoler, der mit uns spielt, ob wir treu sind. Nein, es geht das ganze Leben um diese Frage bis zur letzten Minute. Vertraust du mir? Wissen Sie, wie das ist am Abend, wenn der Narkotiseur noch mal kommt vor der großen OP und in Ihrem Bett sitzt und noch mal alles durchspricht? Dass ich sage, na, dem vertraue ich. Aber ich kann mein Leben nicht in die Hand Gottes legen. Das ist mir zu windig. Hast du es einmal begriffen, dass Gott viel mehr Liebe ist, der dich führt? Auch wenn alles verloren erscheint, auch wenn alles ausweglos scheint, bei ihm nicht. Das große Wunder ist ja, Gott hat sich ein Opfer ersehen. Nein, das mit dem Opfer. Und dann kommen wieder die Spötter. Ist denn Gott so blutrünstig? Nicht blutrünstig. Aber die Menschenschuld kann nur gesühnt werden. Man redet ja in diesen Tagen, wo diese Luise so grauenhaft umkam in Freudenberg, so viel wie Sühne geschehen kann. Es gibt unter Menschen gar keine Sühne. Auch wenn sie einen Menschen lebenslang ins Gefängnis stecken, ist das eine Sühne? Ist das wirklich möglich, dass die alten, schweren Dinge ihres Lebens vergeben werden können? Ja, das ist nur möglich, weil Gott sich ein Opfer ersehen hat. Und das hat Abraham schon ganz früh zu seinem Sohn Isaak gesagt: Gott wird ein Opfer ersehen. Und die Schlachtopfer, die im Tempel dargebracht waren, könnten ja die Schuld der Menschen gar nicht aufwiegen. Es ist ja ganz merkwürdig, wie heute in vielen christlichen Kirchen gar nicht mehr über dieses eigentliche Thema des Evangeliums gesprochen wird. Es gibt eine Lösung, eine Loslösung, schon in diesem Wochenspruch, dass Jesus sein Leben gibt, so eine Erlösung. Das Furchtbare ist ja heute, dass wir in unserer Welt so viele Menschen haben, die nicht mehr eine Erlösung brauchen. Vor denen graut mir. Auch in der Politik und in der Wirtschaft. Es sind Menschen, die wissen alles, wie es geht. Und sie meinen, alles zu wissen. was man machen muss und welche Opfer man bringen muss. Und das wird verordnet, wer eben der ausschert. Alle müssen mitmachen, wie in der Diktatur. Bei Gott ist ganz anders. Er hat seinen Sohn, seinen eigenen Sohn, ausersehen zu diesem Opfer, das Sühnen. So ist das möglich? Nein, in der Welt ist das nicht möglich. Es gibt es nicht. Sie können nicht für einen anderen büßen. Das geht ja gar nicht. Aber bei Gott ist möglich. Das eine große Wunder, dass der reine, heilige Gottessohn für meine Sünde gerade steht. Und das müssen wir wissen, weil das ja überall heute verschwiegen wird, dass wir vor dem Gericht Gottes stehen und wir auf tausend Fragen nicht eins antworten können, wenn wir dem heiligen Richter gegenüberstehen. Wenn all die unvergebenen Sünden unseres Lebens noch einmal aufstehen, nein, wenn sie vergeben und versenkt sind des Meerestiefe. Wunderbar. Wie konnte man denn anders sterben können als das? Ich weiß, es ist alles, alles versöhnt durch das Blut von Jesus. Es ist herrlich. Wir sind Staub und Asche. Ach, es gibt in unserer Zeit so viel lächerliche Einbildung, was der Mensch ist ohne Gott. Ein Jammer. Und wer einmal an einem Sterbebett dabei war, dass man sagt, man wird ausgezogen bis zum Letzten. Schwachheit des Geistes, Schwachheit des Körpers. Es ist ein Elend. Staub und Asche sind noch ehrenwert. Das Wunderbare, Jesus starb für mich. Das herrlichste Wort des Evangeliums. Gott wird sich ein Schlachtopfer ausersehen. Das hat er getan, seinen eigenen Sohn, den Heiligen, den Vollkommenen, den keiner an der Sünde zeigen kann. Für mich. Und das ist für die Todesstunde den Trost, den wir einander geben. Helfen Sie den Sterbenden. Sie brauchen nicht viel reden, als Jesus starb für dich. Nichts kann dich aus seiner Hand reißen. Er hat den Tod besiegt. Du darfst in seinen Armen sterben und heimgehen in die Herrlichkeit. Matthäus Passion von Johann Sebastian Bach. So wunderbar. Abendmahl. Einer unter euch wird mich verraten. Herr, bin ich's? Und dann kommt der Choral. Ich bin's. Ich sollte büßen an Händen und an Füßen, gebunden in der Hölle. Die Geißeln und die Banden und was du ausgestanden, das hat verdient meine Seele. Weh uns, wenn wir das nicht mehr verstehen. Das ist nicht alt, das ist das Modernste für unsere Zeit heute. Es veraltet nie, so wie das Evangelium nie veraltet. Jeden Morgen neu. Die Herrlichkeit der Erlösung. Zum Zweiten möchte ich darüber sprechen, über das Wunder der Gnade. Es ist schon ganz wunderbar, dass Abraham, der doch so wenig wusste, noch nicht die ganze Bibel gehabt wie wir, aber wusste um das Geheimnis der Gnade Gottes, dass ich vor Gott nichts bringen kann. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Und er wusste, Gott wird sich ein Opfer ausersehen. Dass sie das wissen, nie sind sie das Opfer Gottes. Nie. Sondern Gott hat seinen Sohn für uns dahingegeben. Wie sollte er uns in ihm, in Jesus nicht alles schenken? Der große Theologe Johann Tobias Beck hat seine Frau und ein Kind verloren und er hat furchtbar gelitten, sagt er. Die zermalmende Macht des Todes, die erdrückt alles. Aber als ein Freund starb und er ihm einen Trostbrief schrieb, sagt er, die Schrift, die Bibel, das Wort Gottes, ist so ein ungeheurer Trost. Wenn ich wählen könnte und ich könnte meine Lieben wieder zurückerhalten, aus dem Tod, und ich müsste den Trost dafür hergeben, ich wüsste nicht, was ich wählen sollte. Wir sehen nur das Hergeben, und erkennen oft gar nicht, was wir an Geschenk erhalten. Dass Gott uns, das ist das Wunder der Gnade, durch schwere Tiefen führt. Ich könnte sehr verrückt werden an jeder Stunde, was Menschen unschuldig jetzt noch sterben in der Ukraine, weil keiner der großen Mächtigen einmal spricht, wie man Frieden machen kann. Denn die Füße amputiert werden, den Vater verlieren. Was ist unsere Welt so grausam? Und wird damit fertig mit dem schlimmsten Leid, das man doch gar nicht verstehen kann. Es muss doch einen Weg geben, irgendwo, wo wir Menschen zusammenleben können, wie auch immer. Und das ist so wichtig. Gott ist ein heiliger Gott und es gibt keine andere Lösung für unser versäumtes Leben, für die Untreue, für die Schuld, für die Bösen und die Zunge. Was ist die Zunge für ein unheimliches Organ? Man kann so viel wieder in Ordnung bringen, aber die Worte, die sie gesprochen hat, die liegen da, die verletzen bis ins hohe Alter, haben die so viel angestiftet und sie holen sie nie mehr zurück, außer das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Ich bin oft ganz arg erschrocken, wenn ich Christen begegne, sogar Predigern, die sagen, für mich hat Jesus nicht sterben müssen. Ich weiß, wir waren junge Pfarrleute im Schwarzwald und da hat uns ein lieber Religionslehrer eingeladen, nett. Meine Frau hat das noch nie gehört. Kapianer sagt, ich möchte selber mit meiner Schuld vor dem jüngsten Gericht dastehen und sie selber verteidigen. Ich brauche keinen Fürsprecher. Wir sind ganz erschrocken nach Hause gegangen. Was ist der sterbliche Mensch, so vor dem heiligen Gott zu reden. Aber das Wunder ist da, die Gnade, und wir sind in der Passionswoche. Und dass man Gott trauen kann, wir haben das Lied vorhin gesungen. Der Gastorius, dieser Kranke, dem der das Lied gebracht hat, der hat ja die Melodie dann noch gemacht. Er als mein Arzt und Wundermann wird mir nicht Gift einschenken für Arznei. Ich habe das Vertrauen zu Gott, es wird recht werden. Ja, wir machen das auch bei so schwierigen Medizin, dass wir vorher beten, ja, jetzt segne das, zu deiner Ehre, weil du allein das tun kannst. Mir ist immer so groß, der Gründer der Heilsarmee, William Booth, am Sterbebett seiner Frau, die Ketterin, die brauchte eine tolle Frau, ganz anders als er, die hat in der ganzen Weite gewirkt und hat so schrecklich diesen Todeskampf erlebt. Und er ist damals an dem Krankenbett niedergekniet und hat gesagt, alle, aufgeschrieben sein Tagebuch, alle Ausflüchte werden von der Knochenhand des Todes weggewischt. Alle Stützen werden umgeworfen. Es bleibt nur das Erbarmen in Jesus. Und jetzt sagt er, ich stand wieder auf. Und es war, als wenn wir durch den Jordan gingen. Gott bahnte den Weg auch durch das Grauen des Todes. Wir dürfen das erleben in der Spur Abrahams, wenn der Herr uns führt. Es kommt die Zeit, da öffentlich erscheint, wie treulich er es meine. Das hast du oft erlebt. Du musst es aufschreiben, wie wunderbar du es erlebt hast. Wie oft sagen wir, es ist alles verloren, es gibt keinen Weg mehr. Und das darf man wissen, Gott legt keine Last auf, die zu schwer ist. Aber das ganz Grässliche unserer Zeit, wo Kinder selbst in der schonenden Höhle des Mutterleibes getötet werden und wir jetzt im Begriff stehen, in diesem Jahr das noch völlig freizugeben, zu verlieren, dass Leben geschützt werden muss, ja, das will Gott. Und das ist vom ersten Augenblick der Zeugung an unser störbares Leben. Aber was ist unsere Zeit heute gegen die Ordnungen Gottes? Er hat seinen Sohn für uns dahin gegeben. Wie soll er uns mit ihm nicht alles schenken? Wenn ich dieses Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still. Darf ich dieses Wunder fassen? Ja, du darfst es glauben. Und noch das Letzte dieser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Weil in der Welt so viele Dinge da sind, die du gar nicht bewältigen kannst. Am schwersten dann erst recht noch dein eigenes Sterben. Wer will denn das gedanklich bewältigen können? Wenn die Hand, die dich hält, noch im Krankenbett loslassen muss und alles vergeht? Und dass er da ist, Jesus, in den Dunkelheiten des Todes und dich führt. Und darum fragt Gott ja bei diesem Abraham, hast du mich lieb? Das ist die Kernfrage, hast du mich lieb? Von Herzen. Bei uns ist der Glaube oft so eine Verstandessache. Nein, es ist die Frage, hast du Jesus lieb? Noch lieber als den größten Schatz deines Lebens. Kinder, Eltern, was du hast. Hast du ihn lieb? Vertraust du dich ihm an? Er führt dich in der Kreuzesnachfolge. Er hat nie gesagt, du sollst mir dienen. Er hat gesagt, folge mir nach. Das ist der Weg der Kreuzesnachfolge. Aber seine Verheißungen gelten, das ist ganz wunderbar, diese Verheißungen, die er uns gegeben hat. Ich habe Gedanke des Friedens mit euch und nicht des Leides. Und er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ich darf das wissen, auch in den schweren Lebensführungen, die ich nicht verstehe, aber es ist der Herr. Dieser William Booth hat gesagt nach dem Sterben seiner Frau, Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Wir brauchen Gott nicht zu verstehen, aber wir vertrauen ihm. Und wir wissen, er macht's recht. Und ich will das Ihnen bloß noch zeigen, weil das mir immer das Größte war, auch dann, wenn man mit Kindern über dieses Kapitel im Leben Abrahams gesprochen hat, die schlimmste Erfahrung, die Eltern machen müssen, wenn sie ihre Kinder hergeben müssen. Da gab es ja in unserem Gesangbuch zwei Lieder auf das Sterben der Kinder. Ich fand sie das Grandioseste der Glaubenshingabe. Philipp Spitta. Nimm hin, was dein ist, Gott nimm's hin. Ich will mich drum nicht gräben. Was du mir schickst, ist mir Gewinn. Dein Geben und dein Nehmen. Ich lege auf den Brandaltar das Liebste dir zum Opfer dar. Ein Stück von meinem Herzen, es kam von dir und blieb auch dein und soll nun dein auf ewig sein. Hilf du es mir verschmerzen. Ich gebe es dir und sage nicht, dass du es mir entrissen. Vom Unmut, der dir widerspricht, lass doch mein Herz nichts wissen. Das Murren, das den Schmerz vergällt und dir, was dein ist, vorenthält, lass nie ins Herz sich setzen. Was ich dir gab, dafür gib mir ein desto größeres Teil an dir, an deinen Gnaden schätzen. Ich habe immer bei den Beerdigungen von kleinen Kindern nichts selber sagen wollen, weil das viel größer ist, was andere erlebt haben, auch an dem Wissen um die Güte Gottes, auch noch in den schweren Lebensführungen. Und wir, die wir durch manche Tränentäler gehen und manche Nöte haben, wir müssen wissen, in dieser Welt, wo so viel Enttäuschung und Sünde, Gewalt und Unrecht herrscht, ist es sehr schwer. Aber ich bin so dankbar, dass wir dann dieses Erbe haben, die Generationen vor uns, die das erlebt haben, sich in der Liebe von Jesus zu bergen. Und dazu gehört auch Paul Gerhardt, der so sehr gelitten hat an jedem einzelnen Kind, das er verloren hat. Und dann in diesem Lied, das er auf den Tod seines Kindes gedichtet hat, O süßer Rat, o schönes Wort, und heiliger als wir denken. Bei Gott ist ja kein böser Ort, kein Unglück und kein Kränken, kein Angst, kein Mangel, kein Versehen. Bei Gott kann keinem Leids geschehen. Wen Gott versorgt und liebet, wird nimmermehr betrübet. Und dann, ach, dürfte ich doch von Ferne stehen und nur ein wenig hören, was, wenn deine Sinne sich erhöhen drüben in der Herrlichkeit, und Gottes Namen ehren, der heilig, heilig, heilig ist, durch den auch du geheiligt bist. Ich weiß, ich würde müssen vor Freuden Tränen gießen. Und das ist so wichtig, dass wir lernen, dass wir einen Gott haben, der dieses allergrößte Opfer für uns gebracht hat. Was sollte er uns nun nicht schenken in den Wirren des täglichen Lebens, in den Nöten, die sie heute bedrücken, in der Trauer, in der Einsamkeit, in der Krankheitsnot, vor der sie sich fürchten. Dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine, selige Ewigkeit. Ich habe die Predigt heute überschrieben: Loslassen und beschenkt werden. Amen.